Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Geschafft. Die Aktionäre sagen Ja zur Großfusion von Glencore und Xstrata. Aber ist der Preis für den Rohstoffriesen nicht zu hoch? Schuldig. Der frühere UBS-Händler Ado Boli ist ein Betrüger, sagt das Gericht und verurteilt ihn zu 7 Jahren Haft. Dann vereint gegen den Feind. In Ramallah demonstrieren Palästinenser für die nationale Einheit. Die israelische Militäraktion hat den Bruderzwist untereinander verdrängt. Und schließlich Löcher stopfen. Die Euro-Länder stellen die Weichen für neue Hilfen an Griechenland. Doch dort spüren manche nichts davon. Schwerkranke sind auf das kostenlose Ärztenetz angewiesen.
Ohne diese Organisation, ich weiß es nicht, ob ich jetzt noch am Leben sein würde. Das glaube ich kaum.
Eine Krankenkasse kann sich diese Frau jedenfalls längst nicht mehr leisten. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der Weg zum einem der größten Rohstoffkonzerne der Welt, der ist frei. Die Aktionäre von Glencore und Xstrata haben einer Fusion zugestimmt. Bei Glencore war das Ja reine Formsache. Bei Xstrata wurde es am Nachmittag noch einmal spannend. Maren Peters.
Spannend wurde es, weil nicht alles so lief, wie von vielen Investoren erhofft. Denn nach der Abstimmung war klar, eine Fusion wird es zwar geben, aber ohne das erhoffte Sahnehäubchen, wie Xstrata-Verwaltungsratschef Sir John Bond verkündete.
I can confirm that the merger
Den umstrittenen goldenen Handschlag für Xstrata-Manager werde es nicht geben. Dieser goldene Handschlag sah vor, Top-Entscheider mit einem Bonus von umgerechnet 200 Millionen Schweizer Franken zu ködern, damit sie dem fusionierten Konzern treu bleiben. Ohne Boni dürften viele Manager den Konzern schon bald verlassen und damit viel Know-how mitnehmen, wie Investoren befürchten. Auch Xstrata-Chef Mick Davis, der künftig auch an der Spitze des neuen Riesenkonzerns steht, muss nach einem halben Jahr seinen Sessel räumen. Er macht dann Platz für Glencore-Chef Ivan Glasenberg. Die EU-Kommission muss der Fusion jetzt noch zustimmen. Glencore hat bereits Entgegenkommen signalisiert, falls es im Zinkgeschäft zu einer marktbeherrschenden Stellung kommt. Der Fusion stünde somit nichts mehr im Wege.
Maren Peters. Die Großfusion steht also, aber ist sie nicht überzahlt? Das schauen wir uns gleich etwas genauer an, nach den Nachrichten des Tages mit Patrick Seiler.
Der ehemalige UBS-Händler Ado Boli ist zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in London befand ihn des zweifachen Betrugs schuldig. Hingegen wurde Ado Boli vom Vorwurf der Bilanzfälschung freigesprochen. Der 32 Jahre alte Ado Boli hatte zugegeben, die UBS durch risikoreiche Geschäfte in den Jahren 2009 bis 2011 um 2,3 Milliarden Dollar gebracht zu haben. Eine Betrugsabsicht hatte er aber immer abgestritten. Zum Gaza-Konflikt gibt es zur Stunde widersprüchliche Meldungen. Die britische BBC und der arabische Sender Al Jazeera berichten, am Abend werde eine Waffenruhe in Kraft treten. Sie berufen sich auf einen Hamas-Sprecher. Andere Vertreter der Hamas sagten jedoch, ein Abkommen sei noch nicht geschlossen. Und ein israelischer Regierungssprecher erklärte gegenüber dem Sender CNN, eine Waffenruhe sei nicht sicher. Aus dem Gazastreifen wurden auch heute wieder Raketen Richtung Jerusalem abgefeuert. Über mögliche Schäden oder Verletzte machte die Polizei vorerst keine Angaben. Im Gazastreifen gab es bei israelischen Angriffen mindestens 14 Tote, wie der Hamas-Gesundheitsminister mitteilte. Das IKRK zeigt sich besorgt über die Zunahme ziviler Opfer auf beiden Seiten. Im Osten Kongos haben die schwer bewaffneten Rebellen mit dem Namen M23 die Stadt Goma eingenommen. Das berichten verschiedene Nachrichtenagenturen. Die M23 sind Deserteure aus der kongolesischen Armee und Tutsi-Milizen. Die Rebellen seien auf dem Weg ins Stadtzentrum, hieß es weiter. Goma liegt in der rohstoffreichen Provinz Nord-Kivu an der Grenze zu Ruanda. In der Stadt leben etwa 500.000 Menschen. Der UNO-Sicherheitsrat hatte bereits am Wochenende ein sofortiges Ende der Kämpfe gefordert und vor einer humanitären Krise gewarnt. Ein Gericht in Zagreb hat den früheren kroatischen Ministerpräsidenten Ivo Sanader zu 10 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 59-jährige Sanader von einem ungarischen Energiekonzern und von einer österreichischen Bank mehr als 10 Millionen Euro Schmiergeld erhalten hatte. Die FDP des Kantons Wallis hofft auf eine baldige Klärung der Affäre um Christian Varon im Hinblick auf die Regierungsratswahlen in knapp 4 Monaten. Die Zukunft des Walliser Polizeikommandanten Varon dürfte vor allem vom Urteil des Gerichtes in der Türkei abhängen. Das dortige Gericht wird sich in einer Woche erneut mit dem Fall beschäftigen. Für die FDP sind weiterhin alle Optionen offen, von der Aufrechterhaltung von Varons Kandidatur bis zur Bestimmung eines neuen Kandidaten. Christian Varon war im Sommer in der Türkei festgenommen worden, als Beamte in seinem Reisegepäck einen antiken Stein gefunden hatten, dessen Ausfuhr verboten ist. Der Weltfußballverband FIFA hat Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld für 2 Pflichtspiele gesperrt. Hitzfeld wird bestraft, weil er während des WM-Qualifikationsspiels gegen Norwegen die Schiedsrichter beleidigt hatte mit einer abfälligen Handbewegung. In einer Mitteilung schreibt die FIFA, dass Hitzfeld an den Begegnungen Zypern-Schweiz vom 23. März und Schweiz-Zypern vom 8. Juni 2013 nicht teilnehmen dürfe. Außerdem wurde gegen Hitzfeld eine Geldstrafe in der Höhe von 7.000 Franken verhängt. Ferner wurden ihm die Verfahrenskosten auferlegt. Fußball in der Super League kommt es zu einem weiteren Trainerwechsel. Der FC Thun entlässt Trainer Bernard Chaland, wie er auf seiner Homepage meldet. Chaland habe bei der Mannschaft die Vertrauensfrage gestellt. Daraufhin habe sich die Mehrheit seiner Spieler gegen ihn ausgesprochen. Der FC Thun wird bis zur Winterpause von Mauro Lustrinelli gecoacht. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.619 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.802 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2050 gehandelt und der Dollar zu 94,03 Rappen. Das Wetter: Am Mittwoch im Norden teils sehr Hochnebel mit einer Obergrenze um 800 Meter. Auflösung vor allem im Westen, sonst ist es oft sonnig. Die Temperatur im Nebel um 5 Grad, an der Sonne bis 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit und wir richten heute mit der ganz großen Kelle an. Es geht um Milliarden. Bei der Großfusion des Rohstoffriesen Glencore mit Xstrata, beim Prozess gegen den ehemaligen Wertschriftenhändler Adoboli, der die UBS betrogen hat, und bei der neuen Finanzspritze der Euroländer an das klamme Griechenland. Außerdem schauen wir nach Ramallah, wo die gemäßigten Palästinenser langsam ins Lager der radikal-islamischen Hamas umschwenken. Nach Goma, wo die Rebellen des M23 die reguläre kongolesische Armee mühelos besiegt haben. Nach Paris, wo die Wahl des neuen Chefs bei den Konservativen tiefe Gräben aufreißt. Ich erkenne mich in all diesem gesteuerten Hass nicht wieder, sagt ein ÜMP-Mitglied. Und schließlich schauen wir ins Tessin. Dort muss die Regierung sparen und löst damit einen Sturm der Entrüstung aus. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch im Internet finden. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.de. CH. Kweku Adoboli, der einstige Starträder der UBS, er ist verurteilt. Ein Londoner Geschworenengericht hat ihn des zweifachen Betrugs für schuldig befunden und zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Adoboli hatte mit unerlaubten Finanzgeschäften der UBS einen Handelsverlust von 2,3 Milliarden US-Dollar eingebrockt und war im September vor einem Jahr verhaftet worden. Wie ist nun dieses Urteil zu werten und was heißt es für die UBS? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Kweku Adoboli muss hinter Gitter. Von den 7 Jahren Haft muss er mindestens die Hälfte absitzen. Freigesprochen wurde er nur von den Vorwürfen der Bilanzfälschung. Peter Rajoni, Großbritannien-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, hat den Prozess eng verfolgt. Er ist über das Strafmaß nicht überrascht.
Die Fakten waren eigentlich sehr klar, was Adoboli gemacht hat. Das hat er auch größtenteils zugegeben. Und wenn man das straffrei durchgehen lassen hätte, dann wäre das ein schwerer Schlag, nicht nur für die UBS, sondern für die Bankenwelt, weil derart schwerwiegende Verstöße gegen interne Regeln der Bank darf man nicht straffrei lassen.
Die Geschworenen werfen Adoboli vor, seine Position missbraucht zu haben, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen oder um der Bank zu schaden. Damit ist die Strategie der Verteidigung gescheitert. Sie hatte während des Prozesses versucht, Kweku Adoboli als Opfer einer Bankkultur darzustellen, bei der zu riskante Geschäfte quasi geduldet worden seien, solange sie Gewinne eingebracht hätten. Adoboli habe, so die Verteidigung, letztlich nur getan, was von ihm verlangt worden sei, und zwar was von ganz oben verlangt worden sei. Die Geschworenen wollten dem nicht folgen, Adoboli sei kein Opfer, sondern Täter, so der Schuldspruch. Die geschädigte Grossbank UBS, die in diesem Prozess nicht Partei war, äußert sich nur sehr knapp zum Abschluss des Verfahrens. Sie lässt schriftlich ausrichten:
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Gerichtsverhandlung zu einem Abschluss gekommen ist und danken der Polizei und den britischen Behörden für ihr professionelles Vorgehen. Wir geben dazu keinen weiteren Kommentar ab.
Das heutige Urteil sei aus Sicht der UBS aber wohl gar nicht so schlecht ausgefallen, mutmaßt NZZ-Korrespondent Peter Rajoni.
Die Bank ist primär mal zufrieden, dass Adoboli verurteilt wurde, denn sie hat immer die Meinung verfolgt, dass die Tat eines Einzeltäters war und man letztlich nie ganz verhindern kann, dass kriminelle Mitarbeiter Regeln verletzen. Diese Sichtweise wurde jetzt durch das Urteil bestätigt.
Die UBS kann den Fall Adoboli noch nicht ad acta legen. Es laufen Ermittlungen der britischen und der schweizerischen Bankenaufsichtsbehörden. Diese dürften sich weniger für das Verhalten des einzelnen Händlers Kweku Adoboli interessieren, der jetzt als schwarzes Schaf dasteht. Die Behörden dürften sich vielmehr für das Verhalten von Adobolis Vorgesetzten interessieren oder besser gesagt für das System, das diesen Handelsskandal erst ermöglicht hat. Das oberste Ziel der Banken Aufseher wird sein, einen weiteren Fall Adoboli künftig zu verhindern. Und entsprechend dürften die Bankenaufseher vor allem die Frage klären wollen, wo welche Kontrollmechanismen versagt haben innerhalb der UBS. Ihre Ermittlungsergebnisse werden sie dann veröffentlichen. Je nach Inhalt drohen der größten Schweizer Bank dann weitere Negativschlagzeilen und eine Buße, unter Umständen in Millionenhöhe.
Das war ein Beitrag von Evelyn Kobler. Glencore und Xstrata fusionieren zu einem der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Die Aktionäre beider Konzerne haben am Nachmittag dem Zusammenschluss zugestimmt. 37 Milliarden Dollar lässt sich Glencore diesen Deal kosten. Der Wert der Fusion basiert zu wesentlichen Teilen auf den florierenden Kohleminen von Xstrata. Aber genau da vermuten kritische Investoren gigantische Risiken, denn der internationale Klimaschutz, der könnte das Geschäft mit der Kohle vermiesen. Wirtschaftsredaktor Charles Lieber.
Wir sitzen alle auf einer gigantischen Kohleblase.
It's a risk, it's a systemic risk and it's massively underestimated.
Das sei ein Risiko, ein großes Risiko und es werde massiv unterschätzt, sagt Jeremy Leggett vom britischen Think Tank Carbon Tracker Initiative. Investoren hätten das Kleingedruckte lesen sollen. Die Risiken liegen in der falschen Annahme, dass der Energieträger Kohle unbeschränkt abgebaut und verheizt werden könnte.
So everyone just carries on plowing vast sums of money into the turning of carbon resources into reserves that ultimately can never be burned.
Investoren pumpten Unsummen Kapital in die Rohstoffindustrie, in das Erschließen von neuen Kohleminen und den Abbau des Rohstoffes, ohne sich die Frage zu stellen, ob die Kohle jemals verbrannt werden könnte. In monatelanger Kleinarbeit hat das Forschungsinstitut die Zahlen der größten 200 Minengesellschaften analysiert, berechnet, wie hoch die CO2-Emissionen wären, wenn alle Kohlereserven verbrannt würden. Und dann haben sie diese Zahl mit den Emissionszielen verglichen, welche sich die Politiker selber gegeben haben im Rahmen der internationalen Klimaschutzprotokolle. Fazit: 80% der Kohle-, Gas- und Erdölreserven, auf welchen die größten Rohstoffkonzerne sitzen, dürften eigentlich niemals verbrannt werden, wenn Politiker ihre Versprechen umsetzen. Werden sie aber wortbrüchig, verbrennen alle Rohstoffkonzerne ihre Reserven an fossilen Energieträgern, dann erwärmt sich die Erde um 6 Grad, nicht um 2 Grad. Das würden wir alle einmal bitter bereuen, sagt Jeremy Leggett.
We are all ignoring this risk. We are all going to regret doing so.
Die breite Öffentlichkeit, aber auch Investoren verdrängen diese Fragen. Das hat System. Kein Gesetzgeber verpflichtet die Rohstoffkonzerne, dieses Risiko zu bewerten. Glencore, Xstrata und Co. wissen aber darum. Auf wenigen Zeilen im Schreiben an die Aktionäre wird das Risiko beschrieben.
Schärfere Regulierungen, welche die Emission von CO2 beschränken, und die schrittweise Einführung eines weltweiten Emissionshandelssystems könnten die Kosten des neuen Unternehmens deutlich ansteigen lassen.
10 Zeilen zum Risiko, tausende von Zeilen aber zu den Chancen der Großfusion. Bisher bewerteten die Finanzmärkte das Risiko, dass strengere Klimaschutzauflagen die Rohstoffindustrie tangieren könnten, mit 0 Franken. Die Berechnungen der Carbon Tracker Initiative geben den Risiken nun aber erstmals eine Größenordnung, wie hoch die finanziellen Risiken tatsächlich sind. Und plötzlich beginnen sich Investoren dafür zu interessieren, mit ersten kleinen Konsequenzen. In Australien hat eine Pensionskasse ihre Investitionen in den Kohlesektor eingestellt. Und auch die britische Notenbank beginne, sich für die finanziellen Risiken zu interessieren, die an der Londoner Rohstoffbörse, die größte der Welt, schlummern, sagt Jeremy Leggett mit britischem Understatement.
We had the discussion and we certainly didn't get the impression that they thought that this was an issue to be dismissed out of hand. Far from it.
Nach der Diskussion mit der Bank of England hatten wir nicht den Eindruck, dass sie unsere Berechnungen für übertrieben halten, eher im Gegenteil. Die Fusion von Glencore und Xstrata ist vollzogen. Es gibt eine neue Weltnummer 1 für den Abbauhandel, Transport von Kohle. Jedes Jahr baut der neue Konzern mehr als 100 Millionen Tonnen Kohle ab. Umsatz und Gewinn des neuen Rohstoffriesen werden zu einem großen Teil mit Kohle erwirtschaftet. Eigentlich logisch, wenn sich Investoren nicht nur mit den Chancen des Geschäftsmodells von Glencore und Xstrata beschäftigen, sondern auch mit der Kehrseite der Medaille. Das größte Risiko besteht darin, dass dieses Geschäftsmodell schlecht zu den Klimaschutzzielen passt, welche sich die internationale Gemeinschaft gegeben hat. Die Kohleblase könnte also platzen.
Die Tutsi-Rebellen der M23 haben die ostkongolesische Provinzhauptstadt Goma eingenommen. Die kongolesische Armee und die UNO-Truppen, welche die Stadt eigentlich hätten verteidigen sollen, die wehrten sich kaum mehr gegen deren Durchmarsch. Die Bevölkerung fühlt sich verraten. Tausende von Menschen sind geflüchtet. Der Bericht der ARD von Antje Dikans.
Viele Soldaten der kongolesischen Armee sind inzwischen geflüchtet. Nichtsdestotrotz richtete der Kommandant der Regierungstruppen einen Appell an die Einwohner von Goma. Ich rufe dazu auf, ruhig zu bleiben. Wir werden uns um die Bevölkerung kümmern. Unklar ist, ob der Flughafen in die Hand der Rebellen fiel. Ein Sprecher der UN-Truppen erklärte, die Vereinten Nationen hätten hier weiter die Kontrolle. Offenbar hat die M23 aber auch den Grenzübergang nach Ruanda eingenommen. Mitarbeiter der Hilfsorganisation Oxfam berichteten, dass hunderte Menschen versuchen, in das Nachbarland zu fliehen. Seit Beginn dieser Kämpfe sind nach Angaben der UN rund 60.000 Menschen vertrieben worden. Viele von ihnen schon zum wiederholten Mal in ihrem Leben. Jedes Mal, wenn Krieg ausbricht, gibt es Morde und Plünderungen, sagt ein Einwohner von Goma. Die Leute hier haben große Angst. That means they are very scared. Der Osten des Kongo ist sehr rohstoffreich. Hier gibt es Diamanten, Kupfer und das für die Mobilfunkindustrie so wichtige Coltan. Rebellengruppen kämpfen seit Jahren um Zugang zu den Minen und terrorisieren die Bevölkerung. Goma galt allerdings bisher als vergleichsweise sicher, weil hier die UN-Blauhelmsoldaten ihren Hauptstützpunkt hatten. Etwa 1500 Kräfte sind in der Provinzhauptstadt stationiert. Die Mission ist mit insgesamt rund 20.000 Kräften die größte weltweit. Bei den Auseinandersetzungen jetzt geht es auch um den Zugang zu Rohstoffen. Hintergrund ist aber vor allem der alte Konflikt zwischen Hutu und Tutsi. Die M23 setzt sich aus Tutsi zusammen, genau wie die Regierung des benachbarten Ruandas. Der Kongo beschuldigt die ruandische Führung darum, die Rebellen zu unterstützen. Auch eine Expertengruppe der Vereinten Nationen fand Hinweise darauf. Ruanda wiederum wirft Kongo vor, gestern eine Grenzstadt wenige Kilometer von Goma entfernt angegriffen zu haben. Das ist eine Tatsache, sagt der Sprecher der ruandischen Armee. Kongo hat Gisenyi mit Panzer geschossen und Granaten attackiert. Es ist eine sehr unbefriedigende Situation, dass Kongo unser Territorium bombardiert. Die Auseinandersetzungen um Goma drohen sich zu einem Konflikt zwischen den Nachbarländern auszuweiten. Als Vermittler soll jetzt Uganda eingeschaltet werden. Der kongolesische Präsident Joseph Kabila machte sich auf den Weg zu Gesprächen mit Staatschef Museveni.
Jahrelang war das Nahostproblem fast völlig von der Politagenda verschwunden. Nun ist der palästinensisch-israelische Konflikt wieder im Fokus der internationalen Politik. Gleich im Dutzend reisen die Delegationen von überall her nach Gaza und Jerusalem. Am Tag 7 der Gewalteskalation ist viel die Rede von einer bevorstehenden Waffenruhe. Heute Abend könnte sie laut der BBC in Kraft treten. Bestätigt ist von offizieller Seite aber noch nichts. Nur eines scheint schon jetzt gewiss. Die Israeli haben mit ihrer Militäroperation die radikal-islamische Hamas nicht geschwächt, sondern gestärkt, auch im innerpalästinensischen Zwist. Aus Ramallah berichtet Philipp Scholkmann.
Radio Ajiel aus Ramallah berichtet rund um die Uhr über die Gewalt. Auch in der Westbank ist die israelische Militäroperation in Gaza das einzige Thema, das noch zählt. Manchmal liegen Welten zwischen den beiden Teilen des Palästinensergebiets, doch seit die israelische Luftwaffe täglich hunderte Raketen auf Gaza niedergehen lässt, sind beide Teile zusammengerückt. Vor dem Sitz des Roten Kreuzes in Ramallah wird die wöchentliche Demonstration für die palästinensischen Häftlinge zur Solidaritätskundgebung für die Opfer der israelischen Militäroperation und zum Manifest der Einheit. Das palästinensische Volk ist eins, ob Westbank oder Gaza, lautet die Parole. Der palästinensische Minister für Gefangene marschiert mit. Aissa Karaka ist ein führendes Mitglied der Fatah-Bewegung von Palästinenser Präsident Abbas, die hier in der Westbank eigentlich den Ton angibt. Der Minister spricht von der Aussicht, dass sich die zerstrittenen Brüder Fatah und Hamas nun vielleicht doch zusammenraufen könnten. Tatsächlich signalisieren die verschiedenen Fraktionen seit gestern ganz neue Bereitschaft zum Schulterschluss angesichts der dramatischen Ereignisse in Gaza. Doch es wäre eine Einheit nicht unter der Führung der Fatah, des Palästinenserpräsidenten, sondern unter der Führung der Hamas. Davon sind die Leute hier überzeugt. Die sanfte Linie von Abbas, dieser Versuch, mit den Israelis irgendwie ins Gespräch zu kommen, das führe zu nichts. Die Hamas mit ihren Waffen dagegen habe es geschafft, Israel die Stirn zu bieten. Und nur dank ihr sei der Palästinenserkonflikt wieder auf die Frontseiten der Weltpresse gerückt. Hamas Rakam Wachet. Hamas ist die Nummer eins. Ohnehin habe die islamistische Bewegung die Zukunft auf ihrer Seite. Der arabische Frühling habe gezeigt, wie stark die Muslimbrüder und der politische Islam in der Region seien. Und das dank Erfolgen an der Wahlurne. Auch das fordere Israel auf ganz neue Weise heraus. Abdul Jaber Foucault nimmt den Stimmungswandel mit Genugtuung zur Kenntnis. Der Hamas-Abgeordnete empfängt uns im Büro der islamistischen Bewegung. Nur natürlich, dass die Bevölkerung uns unterstützt, meint er. Es gibt nun mal zwei Möglichkeiten, den aktiven Widerstand gegen die Besatzung oder diese Gespräche, die direkt in die Sackgasse führten. Israel sucht die Konfrontation, die Staatengemeinschaft schaut weg, wir sind auf uns allein gestellt, sagt Abdul Jaber Foucault. Von Präsident Abbas Vorstoß, den Palästinensern den Beobachterstatus in der UNO zu sichern, hält der Hamas-Politiker nichts. Das sei verlorene Zeit. Ganz so weit mag Halmi al-Arash, der Direktor des Politinstituts Hurriyet, nicht gehen. Der Politanalytiker aus Ramallah sieht in dem Vorstoß durchaus eine Chance für die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas, im innerpalästinensischen Kräftemessen wenigstens etwas Terrain gut zu machen. Allerdings, wenn er Abbas wäre, hätte er schon längst Gaza besucht, sagt der Politanalytiker, also den Ort, wohin sich das Gravitationszentrum der palästinensischen Politik verschoben hat. Aktiver Widerstand, das scheint die Losung der Stunde auch in der Westbank. Und schon an der letzten Freitagsdemonstration in Ramallah war die grüne Fahne der Islamisten überall. Ein ungewohnter Anblick hier mitten im Fatah-Land.
Philipp Scholkmann, unser Nahost-Korrespondent, ist derzeit unterwegs in Ramallah. Die Hardliner bei den französischen Konservativen haben gut lachen. Ihr Kandidat hat sich durchgesetzt. Jean-François Copé ist neuer Präsident der UMP. Doch der erbitterte Machtkampf um das Spitzenamt hinterlässt seine Spuren. Die rituellen Appelle zur Einigkeit verpufften. Copés parteiinterner Rivale François Fillon bleibt auf Distanz und viele bezweifeln, dass der von Copé angestrebte Rechtsrutsch die UMP wirklich zum Erfolg führt. Aus Paris, Rudolf Meder.
Der neu gewählte Parteipräsident Jean-François Copé wirkt etwas müde, aber zuversichtlich. Kaum steht sein Sieg am späten Abend fest, ruft er zur Einigkeit auf. Es gelte, ein neues Kapitel aufzuschlagen, in die Zukunft zu blicken. Doch die Antwort des unterlegenen Konkurrenten François Fillon, Premierminister unter Nicolas Sarkozy, ist eisig.
La fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Je ferai connaître dans les jours qui viennent les formes que prendra pour l'avenir mon engagement politique.
Es gibt in der Partei einen offensichtlichen Graben. Fillon spricht von einem politischen und moralischen Graben. Das ist ein eigentlicher Affront, denn indem Fillon von einem moralischen Graben spricht, wirft er dem gegnerischen Lager praktisch vor, es handle unmoralisch. Die Anhänger von Jean-François Copé zeigen sich heute in Medienreaktionen denn auch entsetzt. Ex-Ministerin Nadine Morano.
Pas un mot de rassemblement et on rejette une partie de sa famille politique.
Kein Wort der Versöhnung. Er stößt einen Teil seiner politischen Familie von sich. Und die frühere Justizministerin Rachida Dati.
C'est la première fois que je vois dans une même famille politique une déclaration de cette nature. Ce sont des propos qui divisent. Il prend ses responsabilités que les déclarations qu'il a
faites. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das sind Worte, die die Partei spalten. Doch Fillon spricht vielen seiner Anhänger aus dem Herzen. Unmoralisch finden sie nicht nur die mutmaßlichen Wahlmanipulationen, sondern auch den Kurs des neuen Präsidenten. Copé will die Partei weit nach rechts steuern, auf der Anti-Immigrationswelle reiten. Er fordert une droite décomplexée, eine Rechte, die das Thema Immigration ohne Tabus anpackt. Damit können sich viele Anhänger von François Fillon nicht identifizieren. Ein Parteimitglied, das sich seit 15 Jahren für die UMP engagiert.
L'UMP de Copé, j'en ai absolument rien à faire. Vraiment. Si on, le terme de droite décomplexée devient en fait le leitmotiv de l'UMP, j'ai plus rien à faire dans ce parti. Plus rien à faire. Et croyez-moi, j'ai 15 ans de militantisme.
Mit der UMP stil Copé habe ich nichts am Hut. Wenn die Rechte ohne Komplexe zum Leitmotiv wird, dann habe ich in dieser Partei nichts mehr verloren. Ich identifiziere mich nicht mit diesem Hass gegen Muslime, den Copé schürt.
Je me reconnais pas dans toute cette haine qui est instrumentalisée. Voilà, c'est tout.
Ein anderer Aktivist ist bereit, François Fillon zu folgen, falls dieser eine neue Partei gründet.
C'est une fracture réellement morale entre deux droites. Si Monsieur Fillon crée un nouveau parti, je serai prêt à le rejoindre.
Das Knirschen im Gebälk war heute deutlich hörbar. Alle sind gespannt, was François Fillon nun unternimmt. Bis Ende Woche will er nachdenken, welche Form sein politisches Engagement in Zukunft nimmt. Die Gründung einer neuen Partei scheint nicht ausgeschlossen. Jean-François Copé könnte also einen Pyrrhus-Sieg errungen haben. Der neue Parteipräsident ist überzeugt, dass die UMP scharf rechts politisieren muss, um den rechtsextremen Front National zurückzudrängen. Doch mit diesem Rechtsrutsch fördert er die Abspaltungstendenzen in seiner Partei. Und nicht nur, er überlässt die Wähler der Mitte zudem kampflos den Sozialisten. Das kann Präsident François Hollande nur recht sein, denn Frankreichs Sozialisten müssen sich unter dem Druck der wirtschaftlichen Realitäten mäßigen und in die Mitte rücken. Nur gut für sie, wenn Copé dort Platz macht.
Sagt Rudi Meder in Paris. Es ist 18 Uhr und fast 29 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit schwerkranken Griechen, die von der Barmherzigkeit der Ärzte leben und von Tessinern, die lieber streiken statt sparen möchten. Die Eurozone, sie ist in der Rezession und allen Rettungsschirmen zum Trotz, die Schuldenländer sind noch lange nicht über dem Berg. Ab heute Abend treffen sich in Brüssel wieder einmal die Finanzminister. Im Zentrum steht Griechenland, das erneut Geld braucht, wenn es nicht bankrott gehen will. Bis 2014 fehlen den Griechen mindestens 15 Milliarden Euro. Ich habe Urs Bruder gefragt, woher die denn kommen sollen.
Diese Frage ist nach wie vor offen, soll aber heute Abend tatsächlich geklärt werden. Klar ist, die 15 Milliarden müssen irgendwie durch die übrigen Euro-Länder aufgebracht werden. Der IWF, der das Griechenland-Programm ja mitträgt, will sich daran nicht mitbeteiligen.
Der Internationale Währungsfonds will eine solide Lösung, eine grundsätzliche, und die heißt einen Schuldenerlass. Aber gibt es irgendwo ein Euroland, das hier Hand bietet oder sogar bieten kann?
Ich glaube nicht. Es ist nach wie vor kein Land wirklich bereit, hinzustehen und zu sagen, ja, wir sind jetzt bereit, Verluste zu machen, wir sind bereit zu bezahlen für Griechenland. Bis jetzt gibt man Griechenland immer noch nur Kredite. Und der deutsche Finanzminister Schäuble hat gerade erst wieder gesagt, dass er einen Schuldenerlass der übrigen Euro-Länder für Griechenland für illegal halten würde, weil das verstoßen würde gegen die No-Bailout-Klausel. Die Euro-Länder wollen das Loch in der griechischen Kasse einmal mehr behelfsmäßig stopfen, und zwar so, dass es irgendwie nicht danach aussieht, als ob man Verluste machen müsste.
Also das heißt, man gibt Griechenland mehr Zeit und senkt eventuell die Zinsen?
Genau.
Ist denn das für den IWF akzeptabel, diese Lösung?
Ich glaube nicht. Der IWF sagt es schon lange und die Chefin Lagarde hat es am Wochenende noch einmal gesagt. Der IWF verlangt jetzt ein glaubwürdiges Programm, ein langfristig glaubwürdiges Programm für Griechenland und ein Programm, das nicht mehr auf Wunschdenken beruht. Lagarde hat gesagt, sie verfolge eigentlich zwei Ziele heute Abend. Einerseits Griechenland beizustehen und andererseits die eigene Glaubwürdigkeit zu erhalten. Der IWF wird also die Verpflichtung der Europäer also sehr genau prüfen. Er wird sehr genau hinhören, ob die Europäer wirklich willens sind, das griechische Finanzloch zu stopfen. Und dann, erst wenn er das Gefühl hat, dass die Lösung überzeugend ist, wird er sein Okay für die Fortsetzung des Programmes geben.
Das marode Griechenland ist zwar die größte, aber längst nicht die einzige Baustelle, um die sich die Finanzminister kümmern müssen. Eben hat die zweite Ratingagentur Frankreichs Bonität zurückgestuft. Das Land, hieß es bei Moody's, sei möglicherweise zu wenig stabil, wenn die Eurozone erneut erschüttert werde. Was heißt denn das?
Das Rating selber ist nicht so beunruhigend. Die Märkte haben damit gerechnet und haben kaum darauf reagiert. Der Hintergrund für diese Abstufung ist aber sehr wohl beunruhigend. Da geht es um den Zustand der Eurozone. Sehr viele Länder der Eurozone sind jetzt schon wieder in der Rezession. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Rezession sogar alle Eurozonenländer wieder erfassen könnte, also auch Deutschland. Und wenn das geschieht, wenn die Rezession überall wieder einkehrt, wenn das Wachstum überall fehlt, dann werden die Probleme der Zone als Ganzes noch größer und der Spielraum zur Überwindung der Krise, der finanzielle Spielraum zur Überwindung, schwindet weiter.
Einschätzungen von Urs Bruderer in Brüssel. Griechenlands Bevölkerung leidet zunehmend unter den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise. Viele Leute können sich zum Beispiel keine Krankenkasse mehr leisten und ohne werden selbst Schwerkranke nicht mehr behandelt. Ärzte aus staatlichen Krankenhäusern haben deshalb begonnen, freiwillige Netzwerke aufzubauen, um auch diesen Leuten eine minimale Gesundheitsversorgung anzubieten und um ihnen etwas Würde zurückzugeben. Die Reportage von Massimo Agostinis aus einer Ärztestation am Rande von Athen.
Das soziale Ärztenetzwerk Eliniko ist in einem kleinen, flachen Verwaltungsgebäude untergebracht. Dieses liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Flughafens von Athen. Es ist 18 Uhr. Das riesige, stillgelegte Gelände ist unbeleuchtet. Nur aus der Ärztestation dringen Licht und Gemurmel in die Dunkelheit. Drinnen im Wartesaal sitzen die Patientinnen und Patienten. In einer Ecke ein Neugeborenes mit seiner Mutter. Sie hat es mit ihrem Mann vor ein paar Tagen alleine auf die Welt gebracht. Einen Arzt oder eine Hebamme habe sich das Paar nicht leisten können, sagen sie am Patientenempfang. Das Kind sei während der Geburt beinahe an Atemnot gestorben, weil es ein schweres Lungenleiden hat. Gegründet hat die soziale Ärztestation Eliniko Vichas Jorgos, Herzspezialist an einem öffentlichen Krankenhaus in Athen. Ich habe bei meiner Arbeit am öffentlichen Krankenhaus festgestellt, dass immer mehr Patienten, auch solche mit schweren Herzproblemen, plötzlich nicht mehr kommen oder ihre Medikamente nicht mehr nehmen. Wegen der Krise können sie sich die Krankenkasse nicht mehr leisten, ergo haben sie kein Recht mehr auf Behandlung und Medikamente. Vor einem Jahr eröffnete Vichas Jörgos deshalb mit ein paar anderen Ärzten die Station Eliniko. Das Gebäude, das ohnehin unbenutzt war, überlässt ihnen die örtliche Kreisverwaltung gratis. 60 Ärzte, von Psychiatern über Kinderärzte, Herzspezialisten, Gynäkologen und Zahnärzte, arbeiten ohne Lohn auf der Station, verstärkt durch 40 Freiwillige, die meisten von ihnen arbeitslos. Kamen kurz nach der Eröffnung der Station vor allem Arme, Arbeitslose und Ausländer, stellen heute mittelständische Leute die Mehrheit. Die meisten unserer Patientinnen und Patienten sind Kleingewerbler, Ladenbesitzer. Die lebten vor der Krise recht gut. Sie gingen nie in ein öffentliches Spital. Sie konnten sich Privatärzte und Privatkrankenhäuser leisten, obwohl sie das alles aus dem eigenen Sack bezahlen mussten. Mit der Krise war Schluss damit. Mit dem Fortgang der Krise reichte es nicht einmal mehr für die Grundversicherung im öffentlichen Gesundheitssystem. Deshalb haben wir viele Patienten aus dem Mittelstand mit Krebs, den sie lange nicht behandeln ließen. Eine dieser Patientinnen ist Eleni, 58-jährig. Seit 3 Jahren lebt sie mit Brustkrebs. Kein Arzt hat sie je zuvor untersucht.
Ab Ende Juni 2010, nachdem der Tumor groß geworden war, hat fast 95% der Brust gedeckt, hat angefangen, ein äußerer Tumor sich zu bilden.
Schließlich platzte der ganze Tumor. Mit bescheidensten Mitteln pflegte Eleni die Wunde selber. Bis zu 3-mal täglich musste sie den Verband wechseln. Vor ein paar Monaten hörte sie schließlich von einer Nonne von der Existenz der Ärztestation Elinico. Hier bekommt sie nun ein Krebsmittel, Kostenpunkt 4.000 Euro im Monat. Die Therapie scheint anzuschlagen. Eleni hat 8 Kilo zugenommen. Der Tumor bildet sich zurück.
Ohne diese Organisation, ich weiß es nicht, ob ich jetzt noch am Leben sein würde. Das glaube ich kaum.
Die Ärztestation Elinico lebt von Sachspenden. Geld nimmt sie keines an. Eine lokale Radiostation ruft die Hörerinnen und Hörer regelmäßig auf, nicht mehr benötigte Medikamente an Elinico zu spenden. Krebsmedikamente erhält die Station meist von Angehörigen verstorbener Krebspatienten. In naher Zukunft erwartet Chefarzt Vichas Jörgos eine weitere Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in Griechenland. Wir brauchen vor allem Krebsmittel, die sind sehr teuer. Doch es wird zusehends schwieriger, die überhaupt zu bekommen. Vor 2 Wochen beschloss das Parlament weitere Kürzungen im Gesundheitssystem, bei den Renten und Gehältern. Da werden also noch mehr Menschen aus dem System fallen, noch weniger Medikamente zur Verfügung stehen. Zudem, Griechenland schuldet den internationalen Pharmafirmen fast 2 Milliarden Euro. Vorderhand kann Elinico seinen Medikamentenbedarf durch Spenden aus der Bevölkerung decken. Doch irgendwann, so Vichas Jörgos, wird diese Quelle versiegen. Wie es dann weitergeht, weiß er nicht.
Eine Reportage von Massimo Agostinis. Zurück in die Schweiz. Die Mehrheit der Kantone rechnet nächstes Jahr mit roten Zahlen. Sie budgetiert mit einem Minus. Das heißt, die Kantone müssen Ausgaben senken und Einnahmen erhöhen. In dieser Lage wird die Verabschiedung von Budgets zu einer konfliktgeladenen Sache, auch im Kanton Tessin. Dort drohen den Staatsangestellten Lohnsenkungen. Ein Streik ist bereits angekündigt und zugleich wollen die bürgerlichen Parteien noch weiter an der Sparschraube drehen. Ein Treffen der Kantonsregierung mit den Parteispitzen endete heute ohne Lösung. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Wie war die Stimmung an den Sitzungen, die der Staatsrat heute Morgen führte, mit der Geschäftsprüfungskommission und mit den Parteipräsidenten? Sehr offen und lebendig, so die diplomatische Antwort der Kantonsregierung. Treffender wäre wohl gewesen, hart und unversöhnlich. Christian Witter, der Präsident der Geschäftsprüfungskommission.
Sicuramente un panorama politico frammentato.
Die politische Landschaft sei zersplittert, angesichts der Krise hätten die Spannungen zugenommen, sagt er, alle seien unzufrieden, Mehrheiten seien schwer zu finden. Ein erster Budgetentwurf der Tessiner Kantonsregierung ergab ein Defizit von 350 Millionen Franken. Es wurde nachgebessert bis zum aktuellen Entwurf mit 200 Millionen Franken Defizit. Die bürgerlichen Parteipräsidenten beschlossen darauf in einem Grotto ein Ultimatum. Sie wollen maximal 150 Millionen Defizit. Das letzte Angebot des Staatsrats von heute steht bei 180 Millionen.
La mia proposta è di rimandare questo preventivo.
Er werde das Budget zurückweisen, sagte Lega-Präsident Giuliano Bignasca heute.
Oggi come oggi, questo preventivo, pochissime chance di andare in avanti.
Und auch FDP-Parteipräsident Rocco Cattaneo gibt dem Budget kaum Chancen.
I 200 Millionen di disavanzo preoccupano.
Er sei besorgt wegen der 200 Millionen Defizit, sagt CVP-Präsident Giovanni Gelmini. Noch besorgniserregender sei aber der Blick in die Zukunft mit den steigenden Staatsausgaben. Der Budgetvorschlag der Regierung spart beim Taggeld für Häftlinge. Das Kostgeld in Altersheimen wird erhöht, Gebühren und Zinsen werden teurer, Beiträge an Spitex-Kosten und Krankenkassenprämien sollen sinken, ebenso Fürsorgeleistungen. Jetzt in der Krise kontert SP-Fraktionspräsidentin Pelin Candemir Bordoli, jetzt sei nicht der Zeitpunkt, um Leistungen an Bürger und Wirtschaft zusammenzustreichen. Ideen werden jetzt herumgereicht. Die Lega dei Ticinesi will bei Grenzgängern eine Ökosteuer einkassieren und sie verschweigt, dass diese verfassungswidrig wäre. Eine neue Globalsteuer für Großverdiener wäre im Budgetjahr 2013 noch längst nicht wirksam. Die bürgerliche Mehrheit lanciert eine Steueramnestie, die sie selbst vor 6 Monaten im Parlament versenkt hat. Und das Parlament, das jetzt sparen will, hat im Jahr 2011 Mehrausgaben beschlossen für 50 Millionen Franken.
Io credo che sia anche onesto dire ogni tanto irre e nudo, perché
man müsse jetzt ehrlich feststellen, der Kaiser sei ohne Kleider. So wehrte sich heute FDP-Finanzdirektorin Laura Sadis. Die aktuelle Budgetübung laufe ab mit großem Lärm in den Medien und ohne ehrliche Sorge um den Staatshaushalt. So wird immer unwahrscheinlicher, dass das Parlament bis Jahresende dem Budget zustimmen wird. Die Folge? Investitionen bleiben blockiert. Die Staatsangestellten mobilisieren bereits. Sie sollen mit einem zeitlich beschränkten Lohnopfer von 2% beitragen zur Sanierung der Staatskasse. Auch seine Gruppe nehme überzeugt teil am Streik, sagt Stefano Major von der VPOD-Gruppe Polizei. Wegen der 2% Lohnsenkung, wegen der Erhöhung der Pensionskassenabzüge, zugleich aber hätten die Aufgaben der Polizeibeamten zugenommen. Stefano Major beruhigt, niemand müsse sich fürchten, wenn die Polizei mitmache beim Staatsangestelltenstreik am 5. Dezember. An diesem Tag würden einfach keine geringfügigen Bußen verteilt. Die Bevölkerung könne sich sicher fühlen.
Sparen, ohne dass es weh tut, das Rezept wird noch gesucht. Nicht nur im Tessin, das war ein Bericht von dort, von Alexander Grass. Sie hörten das Echo der Zeit, verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Daniel Hofer, Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.